请听德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International.
Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Montag, dem 13. Juli 2026 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. In Leben in Taiwan stellt Changling Postelholz heute weitere taiwanische Snacks vor. In Taiwan Monitor berichten wir über Chinas Aktivitäten in Gewässern östlich von Taiwan. Nun zuerst die Nachrichten. Taifun Bawi hat Taiwan verlassen und ist in China an Land gegangen. Taiwan beginnt eine 5-tägige gemeinsame Verteidigungsübung. Und das Außenministerium bekräftigt Taiwans Standpunkt zum südchinesischen Meer. Die Meldungen im Einzelnen. Taifun Bawi hat Taiwan verlassen und ist gestern in China an Land gegangen. Der Taifun war am Samstag nördlich an Taiwan vorbeigezogen. Wie Taiwans zentrales Katastrophenschutzzentrum gestern mitteilte, wurden in Taiwan 135 Menschen verletzt. Insgesamt gingen 3.163 Schadensmeldungen ein. Die meisten betrafen umgestürzte Bäume entlang Straßen, gefolgt von Schäden an Gebäuden und der Infrastruktur. Der Taifun führte zudem zu Beeinträchtigungen des Flug-, Fähr-, Eisenbahn- und Nahverkehrs. Der Taifun verursachte Überschwemmungen und Erdrutsche. An einigen Messstationen in den Landkreisen Miaoli und Hsinchu wurden innerhalb von 4 Tagen seit Freitag mehr als 700 mm Niederschlag gemessen. Nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums beliefen sich die durch Taifun Bawi verursachten Schäden in der Landwirtschaft bis Sonntag 17 Uhr auf 20,34 Millionen Taiwan-Dollar, umgerechnet rund 555.000 Euro. Am stärksten betroffen war der Landkreis Miaoli mit Schäden in Höhe von umgerechnet rund 429.000 Euro. Das Verteidigungsministerium hat heute mit einer 5-tägigen gemeinsamen Verteidigungsübung begonnen. Die Übung dauert bis zum 17. Juli. Sie konzentriert sich darauf, die Fähigkeiten bei verschiedenen gemeinsamen Einsatzaufgaben unter einem dezentralisierten Führungs- und Kontrollsystem zu verbessern. Außerdem soll die Koordination und Interoperabilität zwischen den Teilstreitkräften gestärkt werden. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums baut die Übung auf dem Einsatzszenario der im Juni durchgeführten Übung zur unmittelbaren Gefechtsbereitschaft auf. Dabei sollen die Streitkräfte darin geschult werden, verschiedene gemeinsame Einsatzaufgaben in einer Verteidigungslage routiniert auszuführen. Die Übung folge dem Ansatz echte Kräfte, echter Einsatzort, Echtzeit, echtes Gerät und praktische Durchführung. Taiwans Außenministerium hat den Standpunkt und die Politik Taiwans zum südchinesischen Meer bekräftigt. Das Außenministerium wiederholte Taiwans Standpunkt zum südchinesischen Meer gestern am 10. Jahrestag einer wichtigen Entscheidung des Schiedshofes zum südchinesischen Meer. Das Außenministerium teilte mit, Taiwan halte in der Frage des südchinesischen Meeres an 4 Grundsätzen fest. Erstens, Streitigkeiten im südchinesischen Meer sollten friedlich und im Einklang mit dem Völkerrecht sowie dem Seerecht, einschließlich des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen, beigelegt werden. Zweitens, Taiwan sollte in multilaterale Mechanismen zur Beilegung von Streitigkeiten einbezogen werden. Drittens, die betroffenen Staaten sind verpflichtet, die Freiheit der Schifffahrt und des Überflugs im südchinesischen Meer zu gewährleisten. Und viertens, die Republik China, Taiwan, setzt sich dafür ein, Streitigkeiten im südchinesischen Meer nach dem Grundsatz Differenzen beiseite stellen und gemeinsame Entwicklung fördern, zu behandeln. Auf der Grundlage gleichberechtigter Verhandlungen ist Taiwan dazu bereit, mit anderen Staaten zusammenzuarbeiten, um Frieden und Stabilität in der Region zu fördern, sowie die Ressourcen des südchinesischen Meeres zu schützen und zu entwickeln. Am 12. Juli 2016 entschied das Schiedsgericht, dass Chinas Anspruch auf Grundlage der sogenannten Neun-Striche-Linie nach dem Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen keine rechtliche Grundlage hat und dass Chinas Vorgehen in der ausschließlichen Wirtschaftszone der Philippinen die souveränen Rechte Manilas verletzt. Heute hat in Taipei das Treffen zur internationalen Überprüfung des 5. Länderberichts zur Frauenrechtskonvention stattgefunden. Taiwans stellvertretende Premierministerin Zheng Lijun betonte heute zu Beginn des Treffens, Taiwans Regierung werde in ihrem Streben nach Geschlechtergleichstellung nicht nachlassen. Wenn man den OECD-Index für soziale Institutionen und Geschlechtergleichstellung betrachtet, belegte Taiwan unter 179 Ländern den 6. Platz und liegt damit an erster Stelle in Asien. Wie gerade erwähnt, liegt der Anteil weiblicher Abgeordneter im Parlament seit 2024 weiterhin bei rund 40% und damit ebenfalls auf dem höchsten Niveau in Asien. In diesem Bericht haben wir außerdem besonders Taiwans Fortschritte in den vergangenen 4 Jahren dargestellt. Dazu gehören der Schutz der Geschlechter und Menschenrechte im Justizsystem, das Regierungssystem zur Wahrung der Rechte von Frauen, die Prävention geschlechterspezifischer Gewalt sowie Fortschritte bei Arbeitsrechten, Gesundheitsrechten, wirtschaftlichen und sozialen Rechten und schließlich bei der Gleichstellung der Geschlechter in Ehe- und Familienbeziehungen. Das Wirtschaftsinstitut der Academia Sinica erwartet für Taiwan im Jahr 2006 ein Wirtschaftswachstum von 10,16%. Das Institut veröffentlichte heute seine jüngste Konjunkturprognose und hob damit seine im Dezember vergangenen Jahres abgegebene Wachstumsprognose von 3,71% um 6,45% an. Es ist derzeit die optimistischste Prognose eines taiwanischen Wirtschaftsforschungsinstituts. Lin Zhangqing, Forscher am Wirtschaftsinstitut der Academia Sinica, erklärte, künstliche Intelligenz habe sich zum wichtigsten Wachstumsmotor entwickelt, auch wenn die weitere Entwicklung weiterhin mit Unsicherheiten behaftet sei. Die Auswirkungen der US-chinesischen Zölle sind faktisch abgeklungen. Zudem ist die Nachfrage nach KI-Hardware längst nicht mehr nur Ausdruck gewöhnlicher Konjunkturschwankungen. Sie betrifft vielmehr Investitionen in die Infrastruktur für cloud-basierte Fertigung und Hochleistungsrechenzentren und schafft die Grundlage für künftige Produktionssteigerungen. Deshalb haben wir unsere Wachstumsprognose deutlich angehoben. Zur Börse. Taiwans Börse hat heute leicht höher geschlossen. Der Aktienindex TAIEX stieg um 25,91% bzw. 0,06% auf 45.380,52. Das Handelsvolumen erreichte 1,026 Billionen Taiwan-Dollar, umgerechnet rund 27,98 Milliarden Euro oder 31,94 Milliarden US-Dollar. Das Wetter. Heute war es meist bewölkt, örtlich Regenschauer und Gewitter bei Temperaturen zwischen 25 und 34 Grad Celsius. Die Aussichten für morgen Dienstag. Teils sonnig, teils bewölkt, örtlich Regen oder Gewitter bei Temperaturen zwischen 25 und 35 Grad Celsius. Dies waren die Tagesnachrichten am Montag, dem 13. Juli 2026 von Radio Taiwan International. Nun folgt Leben in Taiwan.
Willkommen zurück zu Leben in Taiwan. Heute wird es abenteuerlich, denn meine Kollegen Juliane und Benedikt sowie unsere Praktikanten Grazia und Eben probieren die verrücktesten Chipsorten Taiwans, darunter Geschmacksrichtungen wie Bier und gesalzenes Ei. Wir teilen ehrliche Reaktionen und geben spannende Einblicke in die Welt der taiwanischen Snacks.
Okay, also wir haben eine ganze Palette. an Chips vor uns. Ich habe sie versucht ein bisschen zu sortieren, von annehmlich bis zu außerirdisch. Mal jetzt vorab, was denkt ihr, warum kommen diese experimentellen Sorten so gut in Taiwan?
Ich denke, viele dieser Sorten sind ja nur über relativ kurze Zeit verfügbar und dann werden sie über diesen Schockeffekt oder die Überraschung verkauft. Ich glaube, viele dieser Geschmäcker würden sich langfristig nicht gut verkaufen.
Also was ich ganz interessant finde, ich stimme Benedikt da auf jeden Fall zu, das gibt's natürlich auch so in Deutschland. Ich weiß noch, als Dr. Oetker so eine Schokoladenpizza rausgebracht hat und alle darüber diskutiert haben. Oder jetzt gibt's immer diese saure Zungenkooperation, wo alles möglich mit diesen Hitler-Drachenzungen heißt es, glaube ich. Also das hat halt diesen Novelty-Effekt. Ich glaube, das wird auch durch das Internet verstärkt. Man sieht das, man macht ein Foto, postet das auf Instagram, man ist natürlich neugierig. Ich fühle mich dann, also mir ist es auch bewusst, wenn ich das kaufe, dass ich hier gerade ein Opfer von Werbung werde quasi. Aber, also wie Benedikt sagt, viele sind nur für eine kurze Zeit. Aber zum Beispiel die Koriander-Doritos, die wir heute auch testen werden, die gibt's jetzt schon länger. Und tatsächlich habe ich in letzter Zeit einen ganz absurden Koriander-Trend bemerkt, dass mittlerweile lauter Sachen mit Koriander-Geschmack verkauft werden. Koriander-Schokoriegel, Koriander-Gin, genau, das ist jetzt so eine Trendzutat wie auch Pistazie plötzlich. Also ich glaube, es wird halt so ein bisschen herumprobiert und wenn dann was gut ankommt, dann wird es vielleicht auch irgendwie länger im Sortiment gehalten. Sind halt, so funktioniert der Markt heutzutage.
Dann lasst uns starten mit der ersten Sorte. Und zwar sind das Pringles Pizza mit Pizzageschmack.
Ich finde, es schmeckt ehrlich gesagt ziemlich wie normale Chips. Okay. Also wenn man mir jetzt nicht gesagt hätte, dass es Pizzageschmack ist, wäre ich, glaube ich, auch nicht unbedingt drauf gekommen.
Schmeckt gar nicht nach Pizza.
Hat am Ende so einen leichten Nachgeschmack von Teig oder so, aber eigentlich so leicht tomatig und sonst einfach nur Geschmacksverstärker und Salz.
Okay, dann kommen wir zur zweiten Geschmacksrichtung, die auch relativ vertraut sein sollte, und zwar Bier. Soll ein gezapftes Bier sein, alkoholfrei. Da wir ja mit sehr vielen Biersorten vertraut sind, welche Biersorte assoziiert ihr bei diesen Chips, wenn ihr sie jetzt einfach so von der Verpackung her seht?
Ich bin davon ausgegangen, dass es mit Taipei, also mit dem Taiwan-Bier, eine Zusammenarbeit ist.
Aber es ist keine offizielle Zusammenarbeit, weil sonst würde natürlich die Marke da draufstehen.
Es riecht wie die Plastiktüte früher nach einer WG-Party, wenn man am nächsten Tag die Bierflaschen zum Pfand zurückgebracht hat.
Oh mein Gott, ja. Boah, widerlich. Es riecht wirklich so. Ein bisschen Rauch, Zigarettenrauch mit drin und so, ne? Grazia verzieht das Gesicht. Even verzieht das Gesicht.
Also deckungsgleich würde ich relativ hoch raten. Es schmeckt wirklich nach Bier. Ich habe sogar das Gefühl, es schmeckt nach Kohlensäure. Ist auf jeden Fall innovativ. Ja, ich glaube, Novelty-Effekt auf jeden Fall. Also ich kann nicht sagen, dass es lecker ist, aber auf jeden Fall ein bisschen aufregend, ein bisschen spannend. Ja, genau, es prickelt so auf der Zunge.
Ja, ja. Ich habe sie ja schon mal vorher probiert und ich fand sie damals sehr eklig. Jetzt finde ich sie eigentlich ganz okay. Ist so sehr sauer am Anfang, ein bisschen süß, und dann geht's ins Salzige über.
Ich habe sie auch schon mal probiert gehabt und ich fand sie sehr fruchtig und musste an Sportlerbier denken.
Wahrscheinlich kann ich gar nicht aufhören, sie zu
trinken. Ich mochte die am Anfang gar nicht. Jetzt kommt heute, finde ich, die Hefe extrem stark. Kennt ihr Bierhefetabletten? Mhm. Ja, die erinnern mich total an Bierhefetabletten.
Ja, also wie gesagt, ich finde sie auch viel besser als beim ersten Mal. Beim ersten Mal hat es für mich nur nach abgestandenem Bier geschmeckt.
Okay, Leute.
Wir müssen das nachher.
Oh Gott, mein Albtraum.
Albtraum in Grün. Wie steht ihr sonst so zu Koriander? Grazia?
Also ich finde Koriander fürchterlich. Es ist nicht so schlimm wie Kümmel, wo ich das Essen wirklich dann überhaupt nicht essen kann, aber ich muss es aus jedem Essen, wo es drin ist, rauspicken und wenn ich es dann doch esse, dann ist meine gesamte Speise zerstört. Nee, schmeckt einfach eklig.
Also ich finde, Taiwan wird relativ viel Koriander auch benutzt, ja, oder? Also nicht viel, aber es ist jetzt...
Aber es ist immer optional. Also es wird auch immer gefragt, möchtest du mit oder ohne Koriander? Das ist ja so, dass manche Leute eine genetische Veranlagung haben, dass es ihnen einfach, dass es für sie nach Seife schmeckt. Ich bin tatsächlich, ich mag Koriander, aber meine Mutter mag es nicht. Das heißt, als Kind gab es bei uns eigentlich nie Koriander. Und ich habe das dann erst, als ich von zu Hause ausgezogen bin, so ein bisschen entdeckt. Und ja, ich finde es eigentlich ganz lecker bei Gerichten, wo es dazugehört. Ich finde, es gibt auch Gerichte, wo Koriander nicht dazu kommen muss. Ja, sehr starker, es sind Doritos, muss man dazu sagen. Ja. Das ist sehr starker Maisgeschmack, weil, so, oder? Wie so Nachos.
Stimmt. Nacho mit ein bisschen Lavendelöl gemischt.
Ja, die haben halt schon das Korianderaroma, aber auf jeden Fall erkennbar künstlich.
Ich finde sie extrem salzig, aber so eine komische Süße. Ist so ein bisschen wie diese fürchterliche Jiangyougao, diese dickflüssige Sojasauce. Also so eine Mischung aus süß und salzig. Wir müssen gerade beschreiben. Grazia, geht's nicht gut? Wirklich?
Egal, ich schluck das jetzt runter.
Aber ich finde, der Koriandergeschmack ist nicht so, wie ich ihn erwartet hätte. Ich finde, bei mir überwiegt wirklich diese extrem starke künstliche Salzigkeit.
Also, der erste Bissen ist wirklich ganz schlimm.
Das schlägt einem so ins Gesicht, oder? Das ist so,
wie so ein... Ich finde, je länger man es kaut, desto weniger wird der Koriandergeschmack. Aber am Anfang ist es wirklich wow.
Geschmacklich gebe ich eine 6 und würde sagen eine 8 von 10, was die Deckungsgleiche angeht.
Geschmacklich tatsächlich eine 8. Ich finde, die sind ziemlich lecker, aber ich mag auch Koriander.
Okay, dann kommen wir zur nächsten Sorte, die salzigen Eier. Xiandan. Also das ist jetzt nicht das gesalzene Frühstücksei, was man sich vielleicht vorstellt, sondern es ist eine fast eine eigene Geschmacksrichtung hier, die vor allen Dingen im traditionellen Gebäck verarbeitet wird, in den kleinen Mondkuchen.
Und das ist ja meistens, sind das Enteneier, oder? Und genau, die sind dann so durch in Salz eingelegt und dadurch dehydriert.
Genau, es ist extrem krümelig, es hat einen sehr eigenen Geschmack. Na dann.
Ghost Test.
Ich sehe einen guten Furz. Ich muss da
was denken. Ja, nicht schlecht.
Ja, oh,
schmeckt auf jeden Fall nach Ei.
Ja, es hat so dieses leicht schwefelige.
Ja, genau. Ja.
Super lecker.
Könnte salziger sein.
Ich bin ein Fan.
Even, wie findest du das?
Irgendwie erinnert es mich an Popcorn. Ich weiß nicht wieso.
Ja, ich würde geschmacklich, glaube ich, eine 7 geben, aber es schmeckt nicht, also ich finde es gut, aber es schmeckt eigentlich nicht so sehr nach den Gerichten zum Beispiel, wenn man jetzt so bei Yuechao, bei so einem, in einem Restaurant hier ist und dort ein Gericht bestellt, bei dem Gemüse oder Tofu mit salzigem Eigelb zubereitet sind. Das schmeckt schon sehr anders, würde ich sagen.
Gut, dann kommen wir jetzt zu den ersten gegrillten Meeresfrüchten. Wir haben auf der Verpackung gegrillte Calamari und Shrimps. Juliane, wie ist das für dich?
Ich werde dran riechen und dann entscheide ich. Riecht sehr meeresfrüchtig auf jeden Fall.
Findest du? Ja. Nach gegrillten Meeresfrüchten.
Schmeckt das ein bisschen nach Tomatenmark?
Mhm. Ja, es schmeckt eher so nach der Soße, die irgendwie mit Meeresfrüchten gegessen wird häufig. Sehr, sehr sauer, ein bisschen scharf, tomatig.
Mhm. Geschmack ist auf jeden Fall ziemlich
Rauchgeschmack. Ja. Und dann eine leichte Fischigkeit.
Mhm. Sehr leicht, finde ich aber.
Wie findest du es, Juliane?
Ich finde es okay. Also ich glaube, wenn ich nicht wüsste, dass es so Meeresfruchtgeschmack ist, dann würde ich es auch noch eher essen so. Ja, es schmeckt jetzt nicht so intensiv meeresfrüchtig, sondern eher so diese Geschmäcker, die man damit vielleicht assoziiert so.
Schmeckt ihr denn mehr den Shrimp oder mehr den Calamari raus?
Weder noch.
Ja, ich bin ein Fan, ich esse jetzt noch mehr.
Noch haben wir nicht alle Sorten probiert. In der nächsten Woche geht es weiter mit der Testung, darunter die stinkendste Frucht der Welt, die Durian.
Radio Taiwan, international aus Taipeh.
Nun folgt Taiwan Monitor. Japan und die Philippinen haben Gespräche über die Abgrenzung ihrer ausschließlichen Wirtschaftszonen aufgenommen. Diese Meeresgebiete überschneiden sich teilweise auch mit der von Taiwan beanspruchten Wirtschaftszone der Gewässer vor der Ostküste Taiwans. China nimmt dies als Vorwand, dass seine chinesische Küstenwache rechtswidrig Maßnahmen zur Umsetzung von Gesetzen und Patrouillen in den Gewässern vor der Ostküste Taiwans durchführt.
Die chinesische Küstenwache gab vor etwa einer Woche bekannt, dass der Verband des Schiffes der Küstenwache Shoshan den Verband des Küstenwachenschiffs Daishan ablösen werde, um die Maßnahmen zur Umsetzung von Gesetzen und Patrouillen in den Gewässern vor Taiwans Ostküste weiterzuführen. Der stellvertretende Universitätspräsident der Kainan-Universität, Experte für Landessicherheitsstrategie, Chen Wenjia, erklärte, die eigentliche Gefahr gehe oft nicht von einmaligen, groß angelegten Militärmanövern aus, sondern von einer tagtäglichen, schrittweise Etablierung einer dauerhaften Kontrolle. China versuche, Seegebiete, die ursprünglich gar nicht in den Zuständigkeitsbereich der chinesischen Küstenwache fielen, nach und nach zu Gebieten zu machen, in denen sie patrouillieren, kontrollieren und verwalten können. Zunächst werde eine Präsenz von Schiffen der chinesischen Küstenwache geschaffen, dann der Anschein von angeblich rechtmäßigen Vollzugsmaßnahmen erzeugt und schließlich eine tatsächliche Kontrolle etabliert. Chen Wenjia betonte, hierbei handle es sich längst nicht mehr nur um einfache Patrouillen zur Durchsetzung von Gesetzen der Küstenwache, sondern um eine unter dem Vorwand der Durchsetzung von Recht und Gesetzen betriebene schrittweise Ausweitung der Kontrolle, obwohl das Vorgehen der chinesischen Küstenwache derzeit große Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit erregt, könnten Taiwan und die internationale Gemeinschaft allmählich abstumpfen, wenn sich diese Aktivitäten langfristig und mit hoher Frequenz wiederholten. Chen Wenjia wies außerdem darauf hin, dass sich das Vorgehen Chinas nicht nur gegen Taiwan richte. Vielmehr bereite China einen Durchbruch und die Erschließung des maritimen Raums über die erste Inselkette hinaus vor. Danach könne China mit seinen Operationen im Grauzonenbereich weiter in den Westpazifik vordringen. Taiwans Ostküste liegt auf der pazifischen Seite der ersten Inselkette. Sollte die chinesische Küstenwache dort eine dauerhafte Präsenz etablieren, würde dies bedeuten, dass sich ihr Druck im Grauzonenbereich nicht mehr nur auf die Taiwanstraße beschränkt, sondern sich über die Außenseite der ersten Inselkette hinaus ausweitet. Jie Zhong, Forscher am Forschungsinstitut für Landesverteidigung und Sicherheit, analysierte, dass Peking mit diesem Vorgehen nicht nur die tatsächliche Ausübung seiner Jurisdiktion über die Gewässer rund um Taiwan zur Schau stellen wolle, um im Rahmen seiner Lawfare, seines Kriegs mit juristischen Mitteln vorgebrachten Anspruch zu untermauern, Taiwan würde zu China gehören. Für China sei es noch wichtiger, eine Beteiligung Taiwans zu verhindern und damit die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass es später zu Verhandlungen über die Abgrenzung der Seegebiete zwischen Taiwan, Japan und den Philippinen kommen könnte. Jie Zhong zufolge geht aus offiziellen Erklärungen Pekings hervor, dass China nicht nur Japan und die Philippinen dazu auffordert, ihre Verhandlungen zur Abgrenzung der ausschließlichen Wirtschaftszonen unverzüglich einzustellen und Gespräche mit China aufzunehmen. Peking habe Japan und die Philippinen auch nachdrücklich davor gewarnt, durch die Abgrenzung der Seegebiete das Ein-China-Prinzip in Frage zu stellen oder Taiwan in irgendeiner Form in den Prozess der Abgrenzung der ausschließlichen Wirtschaftszonen mit einzubeziehen. Er betonte, dass das eigentliche Ziel dahinter sei, Japan und die Philippinen unter Druck zu setzen, Taiwan, das ja tatsächlich von den Differenzen über Jurisdiktion betroffen ist, von den Verhandlungen auszuschließen und stattdessen sogar zu erreichen, China anstelle von Taiwan an den Verhandlungen zu beteiligen. Damit wolle China den falschen Eindruck vermitteln, dass China Jurisdiktion über Taiwan habe. Zumindest will China verhindern, dass daraus trilaterale Gespräche zwischen Taiwan, Japan und den Philippinen werden. Noch besser wäre es für Peking, wenn es Japan und die Philippinen dazu zwingen könnte, stattdessen mit China zu verhandeln. Gelänge es China wirklich, eine solche Situation zu schaffen, wäre das ein großer Erfolg für seinen Lawfare, seinen Krieg mit juristischen Mitteln. Für Taiwan wäre das ein großer Schaden. Jae-chung erklärte weiter, da es sich bei diesem umstrittenen Gebiet um eine ausschließliche Wirtschaftszone und nicht um Hoheitsgewässer handle, habe die chinesische Küstenwache bislang Schiffe anderer Staaten noch nicht wirklich behindert, um internationalen Druck zu vermeiden. Die taiwanische Regierung und die Küstenwache müssten jedoch im Voraus Vorbereitungen treffen, falls China künftig Schiffe unter taiwanischer Flagge anhalten, entern und kontrollieren könnte, um seine Jurisdiktion zu demonstrieren. Forscher Jae-chung erklärte, er denke, dass Taiwans Küstenwache derzeit vor allem mit Maßnahmen wie dem Begleiten von Schiffen der chinesischen Küstenwache auf einem Parallelkurs sowie Aufforderungen, das Gebiet zu verlassen, auf Chinas Vorgehen reagiere. Doch auch wenn Taiwan mehr und größere Schiffe entsenden würde, könnte es letztlich kaum mehr tun, wenn eine Eskalation vermieden werden soll, da es sich um Aktionen in einer ausschließlichen Wirtschaftszone handelt. Er sei der Meinung, solange China in diesem Gebiet noch keine tatsächliche und wirksame Jurisdiktion erlangt habe, sei kurzfristig kaum mit einer Situation ähnlich den Zusammenstößen zwischen China und den Philippinen im südchinesischen Meer zu rechnen. Auf die Frage, wie Taiwan künftig gegen derartige Schikanen von Seiten Chinas vorgehen solle, erklärte der Forscher Jae-chung, Taiwan müsse weiterhin seine tatsächliche Jurisdiktion über das betreffende Gebiet bekräftigen. Dies sei eine unverzichtbare Grundvoraussetzung. Da Peking dabei von Lawfare, Krieg mit juristischen Mitteln, ausgehe, müsse Taiwan den Schwerpunkt zudem auf die internationale Ebene legen und andere Staaten dazu bewegen, Taiwan zu unterstützen oder öffentlich Stellung zu beziehen. Auch wenn es nicht zu trilateralen Gesprächen zwischen Taiwan, Japan und den Philippinen kommt, hoffen wir zumindest, dass es zu Gesprächen zwischen Taiwan und Japan bzw. zwischen Taiwan und den Philippinen kommt. Solange überhaupt mit uns gesprochen wird, haben wir bereits gepunktet. Ob diese Gespräche zu einem Ergebnis führen, ist zweitrangig. Und natürlich wäre es noch besser, wenn mehr Staaten, so wie zuvor europäische Länder, Stellungnahmen zugunsten Taiwans abgeben würden. Vielen mag das vielleicht nicht besonders realistisch erscheinen, aber genau darum geht es bei Lawfare, bei Krieg mit juristischen Mitteln. Der stellvertretende Universitätspräsident der Kainan-Universität, Experte für Landessicherheitsstrategie Chen Wenjia zufolge, dürfe Taiwan keinesfalls in einen Wettlauf mit China geraten, wer mehr und größere Schiffe besitzt. Angesichts der quasi-militärischen Fähigkeiten der chinesischen Küstenwache würde ein solcher Wettbewerb lediglich Taiwans Ressourcen aufzehren. Taiwan müsse daher eine klare Struktur mit unterschiedlichen Reaktionsstufen schaffen. Die Küstenwache übernimmt die Erstreaktion. Die Marine leistet Unterstützung in der zweiten Linie und das gemeinsame Operationssystem bildet die letzte Rückendeckung. Auch dürfe sich der Schwerpunkt künftiger Investitionen nicht allein auf mehr Schiffe richten. Vorrangig gestärkt werden müssten vielmehr Langstreckendrohnen mit langer Einsatzdauer, unbemannte Wasserfahrzeuge sowie Satellitenkommunikation, KI-gestützte Seegebietserkennung und ressortübergreifende Führungs- und Kontrollsysteme, um den zunehmend regelmäßigen Aktivitäten Chinas im Grauzonenbereich zu begegnen. China führt einen langfristigen Abnutzungskrieg. Das ist keine militärische Krise, die nach 3 oder 5 Tagen vorüber ist. Wenn Taiwan mit der Denkweise reagiert, es handle sich um eine kurzfristige Angelegenheit, gerät Taiwan zwangsläufig in eine passive Rolle. Was Taiwan tatsächlich aufbauen muss, ist eine umfassende, langfristig aufrechtzuerhaltende maritime Verteidigungsresilienz, die sich schnell hochskalieren und in ein System eines Kriegsszenarios überführen lässt.
Und 为战时体制的一个海防韧性。
Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, dem 13. Juli 2026. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw. Dann auf Deutsch klicken. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Eva Trindl.